ARD Sounds.
Also ich weiß nicht, was ihr für einen Bildschirmhintergrund auf eurem Handy oder eurem Laptop habt, aber bei mir sind es meistens Bilder aus dem Weltraum. Derzeit ist es der Krebsnebel. Das sind die Überreste eines Sterns, der als Supernova explodiert ist. Ein irgendwie fluffiges Oval, innen mit weißlichen Bändern, außen umgeben von rötlichem und orangefarbenem Material. Davor war es das erste Bild des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße. Das schaut aus wie ein orangefarbener, donutförmiger Kringel. Und total schick finde ich Bilder von Spiralgalaxien, am besten von oben. Da sieht man ein helles, weißliches Zentrum, umgeben von bläulich-bunten Spiralarmen aus Gas, Staub und Sternen, die sich um das noch hellere Zentrum zu drehen scheinen. Aber professionelle Astronominnen und Astronomen machen solche Bilder eigentlich nicht in erster Linie, um Bildschirme, Tassen oder Kalender zu dekorieren. Stattdessen brauchen sie sie, um den Weltraum zu erforschen. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich erzähle euch heute davon, wie uns Bilder dabei helfen, das Universum zu verstehen.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Es gibt einen einfachen Grund, weshalb ich das Weltall lieber auf einem Bildschirm bewundere, anstatt in einer sternklaren Nacht einfach einen Blick nach oben zu werfen. Dort ist von all dem nichts zu sehen. Keine bunten Spiralarme, keine fluffigen Ovale oder orangenen Kringel. Klar, so ein Sternhimmel ist ein hübscher Anblick, aber das ist größtenteils eben auch alles, was ich sehen kann. Ein paar tausend Sterne sowie ein paar besonders helle Punkte, die sich als Planeten in unserem Sonnensystem entpuppen, als Jupiter oder Mars. Ein Hilfsmittel muss her.
Bei einem Teleskop geht es darum, etwas zu beobachten, das wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Entweder weil es nicht hell genug ist oder zu winzig oder zu weit entfernt. Die Aufgabe eines Teleskops besteht daher darin, mehr Licht einzusammeln, als ein Auge es kann. Eine Möglichkeit dafür ist eine große Öffnung, also eine große Lichtsammelfläche. Wenn man das tut, erhöht man aber auch die Präzision, mit der man zwei Lichtteilchen oder zwei Lichtwellen voneinander unterscheiden kann, die aus zwei unterschiedlichen Richtungen kommen. Ein Teleskop soll also mehr Licht einfangen und gleichzeitig die räumliche Auflösung am Himmel erhöhen, damit wir immer feinere Details erkennen können.
Sagt Louise Nielsen, Astronomin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Eines der Teleskope, mit dem sie den Himmel beobachtet, befindet sich auf dem Gipfel des Wendelsteins, einem Berg in den Bayerischen Alpen. Es sammelt Licht mit einem Spiegel ein, dessen Durchmesser etwas über 2 Meter beträgt.
Unser Teleskop ist wie ein Lichteimer, der so viel Licht wie möglich einsammelt. Dieses Licht leiten wir zu einem Instrument weiter und da findet die eigentliche Wissenschaft statt.
Und eines der Instrumente am Wendelstein-Teleskop ist eine Kamera. Sie funktioniert ähnlich wie eine Digitalkamera im Smartphone, nur eben mit Lichteimer statt Linse. Damit können Astronominnen und Astronomen Bilder vom Himmel machen. Zum Beispiel von einem nebligen Fleck im Sternbild Andromeda. Der schaut auf dem Bild des Wendelstein-Teleskops wie gemalt aus. Man scheint von der Seite auf ihn zu schauen und er hat ein helles, weißlich-gelbes Zentrum und blaue Spiralarme mit ein paar dunklen Schlieren außen herum. Das ist Staub, welcher das Licht verschluckt. Könnte es sein, dass es sich bei dem nebligen Fleck nicht um einen Nebel in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, handelt, sondern um eine eigenständige und viel weiter entfernte Spiralgalaxie? Nur, wie findet man das heraus? Eine Kamera hilft hier nicht weiter. Stattdessen brauchen Astronomen dafür ein anderes Instrument, einen sogenannten Spektrographen.
Weil wir das nicht mit Bildern herausfinden können, weil wir sehr detaillierte Farbinformationen brauchen. Oder, wie wir es in diesem Fall nennen, Wellenlängenauflösung. Deshalb wenden wir ein Verfahren an, das wir Spektroskopie nennen. Wir nehmen dabei das gesammelte Licht der Andromeda-Galaxie und leiten es durch ein Prisma. Das spaltet im Grunde genommen das weiße Licht in alle Farben des Regenbogens auf. Dann können wir in diesem Regenbogen einzelne Absorptionslinien erkennen. Die entstehen durch bestimmte Atome oder Moleküle in der Andromeda-Galaxie, weil diese einen Teil des Lichts der Galaxie selbst absorbieren.
Sagt Louise Nielsen. Die Absorptionslinien erscheinen als dunkle Linien im Regenbogenspektrum, das von den blau-violetten Farben bei den kürzeren Wellenlängen des Lichts über grün und gelb bis hin zu den roten Farben bei den längeren Wellenlängen reicht. Absorptionslinien sind wie eine Art Fingerabdruck eines Atoms oder Moleküls, weil sie immer bei denselben Wellenlängen auftauchen. Egal, ob dieses Spektrum in einem Labor auf der Erde aufgenommen wurde, von der Sonne oder von dem als Spiralgalaxie verdächtigten Andromedanebel. Deshalb kann die Spektroskopie verraten, welche Elemente in einem Himmelskörper vorkommen. Zum Beispiel zeigen Absorptionslinien im Spektrum der Sonne, dass sie unter anderem Wasserstoff, Helium und Sauerstoff enthält. Aber als ein US-amerikanischer Astronom namens Vestus Liefer im Jahr 1912 das Regenbogenspektrum des spiralförmigen Nebels im Sternbild Andromeda untersuchte, stellte er fest, die Absorptionslinien sind zwar da, aber nicht da, wo sie sein sollten. Was hinter dieser Verschiebung der Wellenlängen steckt, lässt sich am besten anhand eines umgangssprachlich genannten Tatütatas demonstrieren, das an euch vorbeifährt. Kommt eine Schallquelle auf euch zu, wird die Wellenlänge der Schallwellen verkürzt und sie klingt höher. Entfernt sie sich, wird die Wellenlänge verlängert und sie klingt tiefer. Genau das Gleiche passiert mit Licht. Sind etwa die Absorptionslinien zu längeren Wellenlängen, also ins Rötliche verschoben, wissen Forschende, dass sich ein Himmelskörper im Weltraum von der Erde wegbewegt. Louise Nielsen.
Das Universum ist ruhelos. Nichts steht einfach still. Die Spektroskopie ist eine wirklich coole Methode, um herauszufinden, was eigentlich dynamisch in unserem Universum passiert.
Die Blau- oder Rotverschiebung verrät Forschenden die Geschwindigkeit eines Himmelskörpers. Für den damals mysteriösen Andromedanebel ermittelte Vestus Liefer eine Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Sekunde. Einige Jahre später nutzte Edwin Hubble diese Beobachtung, um zu zeigen, dass der neblige Fleck rund 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist und lieferte damit den endgültigen Beweis, dass es sich dabei um eine eigenständige Galaxie handelt, weit jenseits der Grenzen unserer Milchstraße, die Andromeda-Galaxie. Damit wurde auch klar, das Weltall besteht aus mehr als nur unserer Heimatgalaxie. Und da draußen wartet ein ganzes Universum mit Milliarden von Galaxien darauf, entdeckt zu werden. Um mir ein Bild vom Universum jenseits der Milchstraße zu machen, treffe ich mich mit Frank Grupp, der ebenfalls an der Ludwig-Maximilians-Universität sowie am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik arbeitet. Und der zeigt mir erstmal was ganz anderes an der Universitätssternwarte.
Funktioniert das Licht? Nee, funktioniert mal wieder nicht. Das passiert öfters.
Ich sehe eine messingfarbene, lange Röhre auf einer massiven Montierung, die über meinen Kopf hinausragt gen Himmel. Beziehungsweise gen Geräteschuppendecke. Es ist ein historisches Teleskop, über 100 Jahre alt. So haben Astronomen einst gearbeitet. Ohne Kamera und Spektrographen, nur ein Okular zum Durchgucken. Und, ganz wichtig für lange Beobachtungsnächte, zwei Liegestühle. Heute läuft das definitiv anders ab. Das Teleskop der Europäischen Weltraumorganisation ESA, über das ich mit Frank Grupp eigentlich sprechen möchte, heißt Euclid und befindet sich derzeit rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt im All, am sogenannten Lagrange-Punkt L2. Ich werfe einen prüfenden Blick hinaus an den Himmel. Also, wo ist jetzt Euclid gerade genau?
Keine Ahnung. Moment, Euclid ist immer auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne. Also ist einmal durch die Erde durch, auf die andere Seite. Euclid sieht immer Erde und Sonne in einer Linie fast.
2023 wurde Euclid oder Euclid per Rakete ins All befördert. Vom Weltraum selbst aus das All zu beobachten, hat viele Vorteile. Es ist immer dunkel, es gibt keinen Wind, kein Wetter und keine künstlichen Lichtquellen, welche die Sicht stören würden. Außerdem können Weltraumteleskope Licht jenseits des sichtbaren Bereichs einsammeln, das ein Teleskop auf der Erdoberfläche gar nicht erreichen würde, da es vorher von der Erdatmosphäre verschluckt wird. Das gilt zum Beispiel für Infrarotlicht, dessen Wellenlängen größer sind als die von sichtbarem Licht. Wärmestrahlung ist zum Beispiel eine Art von Infrarotlicht. Das Weltraumteleskop Euclid hat eine Kamera für den sichtbaren Bereich sowie ein Instrument namens NISP, für dessen Design und Bau Frank Rupp verantwortlich war. NISP kann Bilder und Spektren im nahen Infrarotbereich aufzeichnen. Euclid soll mit seinen Kameras Bilder von Galaxien machen und mit seinem Spektrographen im Infrarotbereich herausfinden, wie weit diese Galaxien von uns entfernt sind. Dafür beobachtet Euclid ein möglichst großes Stück Himmel, dort, wo nicht der Staub und die Sterne in der Milchstraße selbst die Sicht versperren.
Euclid guckt sich den sogenannten extragalaktischen Himmel an, also da, wo keine Milchstraße ist.
Frank Grupp und ich nehmen draußen auf den Treppenstufen Platz. Jenseits unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, erstreckt sich ein ganzes Universum voller Galaxien. Das ist auch auf einer Aufnahme von Euclid sehr gut zu sehen.
Eins meiner Lieblingsbilder ist, wenn man den Perseus-Galaxienhaufen nimmt, das ist ein Galaxienhaufen, eine Ansammlung von Galaxien, gar nicht so furchtbar weit weg. Das schaut beeindruckend aus, da sieht man ein paar große Galaxien. Wenn man ein bisschen reinzoomt, sieht man da auch dann die kleineren Galaxien des Haufens. Und wenn man ganz genau guckt, sieht man hinter diesen Galaxien wieder Galaxien, hinter denen man Galaxien sind, hinter denen man Galaxien sieht, bis man wirklich Galaxien nur noch aufgelöst von 2, 3 Punkten ahnen kann. Also diese unglaubliche Tiefe und dieses, es ist ein Objekt hinterm Objekt hinterm Objekt. Also man tut sich schwer, in Euclid ein Stück Himmel zu finden, weil einfach nichts ist. Also da ist immer eine Galaxie.
Noch beeindruckender ist die Vorstellung, dass Euclid nicht nur verraten kann, wo diese Galaxien sind, sondern auch, wann diese Galaxien sind. Als ich euch vorhin erzählt habe, dass die Andromeda-Galaxie 2,5 Millionen Lichtjahre weit weg ist, war das eine Entfernungsangabe. Aber ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht innerhalb von einem Jahr zurücklegt. Das heißt, das Licht der Andromeda-Galaxie hat 2,5 Millionen Jahre gebraucht, bis es uns erreicht hat. Wie sie jetzt in diesem Moment ausschaut, können Astronominnen und Astronomen erst in 2,5 Millionen Jahren herausfinden. Das bedeutet, dass sich Forschende mit ihren Beobachtungen im Weltall auf Zeitreise begeben. Je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto weiter zurück in der Vergangenheit liegt sie. Deshalb sagt Frank Grupp,
Euclid nimmt eine Momentaufnahme des Universums auf, aber eben auch Universen in der Vergangenheit.
Bis zu 10 Milliarden Jahre kann Euclid in die Vergangenheit blicken. Das reicht nicht ganz zurück bis zum Anfang, dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren, seitdem sich das Universum ausdehnt. Aber mit Euclids dreidimensionalen Galaxienkarten wollen Forschende wie Frank Grupp unter anderem verstehen, was es mit der dunklen Energie auf sich hat, die dafür sorgt, dass sich diese Ausdehnung des Universums beschleunigt. Und so vielleicht eines der größten Rätsel im Weltall lösen. Selbstverständlich versacke ich während meiner Recherche in diversen Bildarchiven. Eines davon mit Bildern des James Webb Weltraumteleskops, der US-Weltraumbehörde NASA, der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der kanadischen Weltraumagentur CSA. Dort stoße ich auf ein Bild, das ich sofort zu meinem neuen Bildschirmhintergrund küre. Ein sogenanntes Deep Field. Es zeigt tausende Galaxien in Gelb, in Orange, in Rot. Nur wenige sind spiralförmig, die meisten sind Kreise oder Ovale. Irgendwie wirkt alles weniger majestätisch als der Perseus-Galaxienhaufen des Euclid-Weltraumteleskops. Ein Deep Field ist eine Aufnahme aus dem All, bei dem eine Region außergewöhnlich lange beobachtet wird. Zum ersten Mal gemacht hat das Hubble-Weltraumteleskop vor über 30 Jahren, 100 Stunden lang. Die Idee dahinter?
Nicht nur Galaxien anzuschauen, von denen wir wissen, dass sie da sind, sondern ein Bild vom Universum zu machen, in einem Bereich, von dem wir nicht wissen, ob dort überhaupt etwas existiert. Ein leerer, schwarzer Teil des Himmels. Und es stellte sich heraus, dass dieser Teil des Himmels nicht leer ist, sondern Zehntausende von Galaxien enthält.
Sagt Göran Östlin, Astronom an der Universität von Stockholm. Er war als leitender Wissenschaftler für das Deep Field mit dem James Webb Weltraumteleskop verantwortlich, das nun meinen Bildschirm ziert. Galaxien sind keine statischen Gebilde, die fertig gebaut einfach so im Universum auftauchen. Galaxien entstehen und entwickeln sich, können mit anderen Galaxien verschmelzen und verschiedene Formen annehmen. Das können Forschende umso besser nachvollziehen, je tiefer in die Vergangenheit sie blicken. Im Hubble Deep Field tauchten erstmals Galaxien auf, deren Licht bis zu 12 Milliarden Jahre durchs All unterwegs war.
Damit konnten Forschende erstmals die Geschichte der Galaxien im Universum nachvollziehen,
sagt Göran Östlin. Aber
schon als das Hubble Deep Field aufgenommen wurde, wurde klar, dass es Galaxien geben könnte, die für das Hubble Weltraumteleskop unsichtbar sind. Nicht, weil das Teleskop nicht empfindlich genug ist, sondern weil das Licht dieser Galaxien so stark rot verschoben ist, dass es außerhalb des Spektralbereichs liegt, den das Hubble Weltraumteleskop beobachten kann.
Das Universum dehnt sich seit dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren aus. Das führt dazu, dass sich alle weit entfernten Galaxien von uns wegbewegen. Ein bisschen so, wie wenn ich Punkte auf einen Luftballon male, diesen aufblase und dann sehe, dass alle Punkte sich voneinander entfernen. Je weiter zurück in die Vergangenheit Forschende blicken wollen, desto stärker ist diese Rotverschiebung. Das James-Webb-Weltraumteleskop ist speziell auf den Infrarotbereich ausgelegt und kann deshalb noch tiefer in die Vergangenheit blicken als das Hubble-Weltraumteleskop. Es hat bereits Galaxien gefunden, die ihr Licht nur 280 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesendet haben. Doch auch das James-Webb-Weltraumteleskop wird wahrscheinlich nicht ganz bis zum Anfang zurückblicken können, bis zum sogenannten dunklen Zeitalter des Universums, kurz nach dem Urknall, als es noch keine Sterne und Galaxien gab, die ihr Licht ins All ausgesendet haben. Göran Östlin.
Hätten wir die entsprechende Technologie, würden wir natürlich gerne immer weiter in die Vergangenheit blicken, bis wir gar nichts mehr sehen. Und zwar nicht, weil wir nichts mehr sehen könnten, sondern weil es einfach nichts mehr gibt.
Und während ich noch darüber nachdenke, ob ich ein Bild vom Anfang des Universums nicht einfach durch einen komplett schwarzen Bildschirmhintergrund nachbauen könnte, treffe ich mich mit Markus Kissler-Partig. Er arbeitet normalerweise in Spanien bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA und ist für die Abteilung zuständig, unter der alle Wissenschaftsmissionen betrieben werden. Dazu gehören auch das Weltraumteleskop Euclid sowie der Beitrag der ESA zum James-Webb-Weltraumteleskop. Als ich ihn um ein Interview bitte, ist er zufällig gerade in München und deshalb treffen wir uns im Englischen Garten, wo ich ihn frage, wie ein Nachfolgemodell des James-Webb-Weltraumteleskops aussehen könnte.
In der Regel möchte man mehr Licht. Das heißt, was beim Webb der absolute Durchbruch war, war ein Spiegel von fast 6 Meter Durchmessern in den All zu schicken, weil man so einen Spiegel falten muss und der muss sich entfalten im All und muss eine Oberfläche bilden, die wirklich nur im wahrsten Sinne eine Haaresbreite, müssen alle Segmente wieder wunderschön zu einem Spiegel geformt werden. Dass alles sich so zusammensetzt mit der Präzision, es waren hunderte von kleinen Mechanismen, die da funktionieren mussten, dass man das alles in einen Raketenkopf packen kann und sich das dann wunderschön im All entfaltet, ohne dass der geringste Fehler passiert, ohne dass irgendwas klemmt, das war ein Meisterwerk wirklich.
Für ein noch besseres Weltraumteleskop müssten die Forscher einen noch größeren faltbaren Spiegel bauen. Ich erinnere mich an die Bezeichnung von Teleskopen als Lichteimer. Es geht nicht nur darum, schärfere Bilder von noch leuchtschwächeren Objekten zu machen, sondern mehr Licht ist auch wichtig für die Spektroskopie, die an modernen Großteleskopen inzwischen einen größeren Beobachtungsanteil hat als Bilder. Und um festzustellen, welches Spektrum ein Himmelskörper hat, braucht man mehr Licht als für ein Bild. Und das geht auf der Erdoberfläche einfacher als im Weltraum. Einerseits, weil Forschende ihr Teleskop nicht zusammenfalten müssen, sodass es in einen Raketenkopf passt, und andererseits, weil sie es auch hinterher noch reparieren könnten. Deshalb baut die europäische Südsternwarte ESO derzeit in der Atacama-Wüste in Chile einen gigantisch großen Lichteimer. Das European Extremely Large Telescope. Markus Kissler-Partig.
Deswegen wird das nächste Bodenteleskop, also das European Extremely Large Telescope mit fast 40 Meter Spiegeln, wird dem Webb Space Teleskop weit überlegen sein, weil man damit eine viel hochauflösendere Spektroskopie betreiben kann, weil man wesentlich mehr Photonen mit dem 40 Meter Teleskop sammelt und praktisch dann das Licht so weit aufspalten kann.
Also da ist es dann nicht so...
Ah, da kommt die Jugendabteilung von der ESA.
Eine Kindergartengruppe nähert sich unserem Interview auf der Parkbank. Aber Spaß beiseite, mit welchen Teleskopen könnten dann diese Kinder künftig Bilder vom Weltraum machen?
Die Kinder, die gerade vorbeiziehen, sind, würde ich sagen, 3 bis 5 Jahre alt. Das heißt, die werden ihre Doktorarbeit in 25 Jahren schreiben. Wir sind dann im Jahre 2051. Und bei der ESA machen wir meistens Pläne etwa 20 Jahre im Voraus. Und wir befragen dann die wissenschaftliche Community, was eben ihre nächsten Projekte oder wissenschaftliche Ambitionen sind. Und das letzte Mal, wir machen das alle 10, 15 Jahre, das letzte Mal war vor 2, 3 Jahren und das Dokument, das daraus kam, heißt Voyage 2050, also passend zu den Knirpsen, die gerade vorbeigelaufen sind.
Eines der Projekte der wissenschaftlichen Community in diesem Dokument ist ein Großteleskop im Weltraum und heißt LIFE. LIFE würde keine wunderschönen Bilder machen, die mysteriöse dunkle Energie ergründen oder bis an den Anfang des Universums zurückblicken. Stattdessen soll LIFE mithilfe der Spektroskopie in den Atmosphären von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nach sogenannten Biosignaturen suchen und so endlich diese eine Frage beantworten, die sich früher oder später bei der Erforschung des Weltraums unweigerlich stellt. Gibt es außerirdisches Leben? Kein Wunder, dass ein derartiges Teleskop auch auf Markus Kissler-Partiks astronomischen Wunschzettel ganz oben steht.
Ich würde mir dann gerne eins der Großteleskope der 2050er Jahre herwünschen und dann mir einen erdähnlichen Planeten in einem anderen Sonnensystem mal anschauen und gucken, ob wir tatsächlich so einzigartig sind, wie wir denken, wie wir sind, oder ob es auch Lebensformen in komplett anderen Umständen geben kann. Das ist, glaube ich, eine Frage, die mich noch zu meinen Lebzeiten interessieren würde, die Antwort dazu zu bekommen.
Sollten Astronominnen und Astronomen Leben jenseits der Erde finden, wird es als dunkle Absorptionslinien in einem Spektrum erscheinen. Und solche Teleskope könnten bei der Gelegenheit doch auch ein Bild von so einer zweiten Erde machen. Auch wenn darauf nicht viel mehr zu sehen wäre als ein winziger, blassblauer Punkt, der in der Schwärze des Weltraums schwebt, würde ich fast wetten, das wird das schönste Bild aus dem All, das wir je sehen werden. Das war Schnappschüsse aus dem All. Mit Teleskopen auf Zeitreise durchs Universum bei IQ, Wissenschaft und Forschung in ARD Sounds. Und wenn ihr Lust habt auf eine weitere Reise mit mir, wie wäre es mal zum Erdinnern? Für IQ habe ich 6371 Kilometer tief recherchiert, bis zum Mittelpunkt der Erde. Was passiert im Innersten unseres Planeten? Den Link zu meiner IQ-Folge findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage Ciao und Servus, bis zum nächsten Mal.